Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Was von der geplatzten Fusion von KPD und Sanitas bleibt? Ehemalige KPD-Verwaltungsräte bekommen von Felfinma 4 Jahre Berufsverbot. Was Schweizer Konsumenten am meisten ärgert? Krankenkassenprämien, gewalttätige Jugendliche, aggressiv-lästige Werbung. Wie Waffen nach Syrien gelangen. Türkische Zöllner halten iranische Lastwagen auf und vor Zypern soll ein russisches Schiff mit Ziel Syrien gestoppt worden sein. Wer dem Fall Hildebrand tiefer auf den Grund gehen könnte, eher Geschäftsprüfungskommissionen und nicht eine PUC. Und 10 Jahre Guantanamo. Im US-Militärgefängnis sitzen immer noch Terrorverdächtige ohne Beweise, ohne Anwalt, ohne Aussicht auf zivile Verfahren. Ein schlimmes Jubiläum für die Sache der Menschenrechte, sagt Stefan Drexler, Strafrechtsprofessor und Richter in Den Haag, im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Angelique Welchli.
2 ehemalige KPT-Verwaltungsräte dürfen 4 Jahre lang nicht mehr in leitender Stellung im Finanzbereich tätig sein. Dieses Berufsverbot hat die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA ausgesprochen. Weiter fordert die FINMA den Rücktritt des gesamten KPT-Verwaltungsrats, also von 3 weiteren Personen. Der Verwaltungsrat der Krankenkasse habe seine Pflichten schwer verletzt, begründet die FINMA ihren Entscheid. Diese Pflichtverletzungen stehen im Zusammenhang mit der geplanten Fusion mit der Konkurrentin Sanitas im vergangenen Jahr, die aber fehlschlug. Die KPT-Führung erlaubte damals Angestellten, Managern und Verwaltungsräten, Aktien für bis zu 40 Franken pro Aktie zu kaufen. Für den Rückkauf wurde deren Wert dann auf 600 Franken festgelegt. Im Zuge der Bahnreform wird auch darüber diskutiert, wie er bei der Festlegung der Gewinnziele der SBB mitreden kann. Die Verkehrskommission des Ständerats schlägt nun ihrem Rat vor, dass dafür grundsätzlich der Bundesrat zuständig sein soll. Allerdings solle der Preisüberwacher eingebunden werden. Aus Protest hat ein Beobachter der Arabischen Liga Syrien verlassen. Er sei Zeuge fürchterlicher Geschehnisse geworden und habe diese nicht verhindern können, begründet der Beobachter aus Algerien seinen Entscheid. Weiter erklärte er, die Mission der Arabischen Liga sei eine Farce und die Beobachter würden von der Regierung Assad zum Narren gehalten. Derzeit sind 165 Beobachter in Syrien im Einsatz, dies mit dem Ziel zu schauen, ob der Friedensplan umgesetzt wird, der von der UNO vermittelt worden war. In der iranischen Hauptstadt Teheran sind bei einem Anschlag 2 Menschen getötet worden. Eines der Opfer sei ein Uniprofessor, der in der Atomanlage Natanz tätig gewesen war, berichten iranische Medien. Die Behörden beschuldigten kurz nach dem Anschlag Israel, hinter dem Attentat zu stehen. In den letzten beiden Jahren hatte es in Teheran 3 Anschläge auf Wissenschaftler gegeben, die in der Atomforschung tätig gewesen sein sollen. Türkische Zöllner haben 4 iranische Lastwagen wegen Verdachts auf Lieferung von Kriegsmaterial nach Syrien gestoppt. Die Lastwagen werden nun von Experten untersucht, bestätigte der Sprecher des Außenministeriums. Laut türkischen Medien sollen sich darin Sprengstoff und Waffen befinden. Wegen der Gewalt des Regimes in Damaskus duldet die Türkei keine Waffenlieferung nach Syrien mehr. Laut Berichten libanesischer und zypriotischer Medien soll außerdem ein russisches Schiff vor der Küste Zyperns gestoppt worden sein. Dieses habe 60 Tonnen Munition an Bord gehabt und sei auf dem Weg in den syrischen Hafen Latakia gewesen. Im Kanton Bern wird die Wiederholung der Volksabstimmung über die Motorfahrzeugsteuern verschoben. Der Grund sind 2 Beschwerden der SVP, über die das Bundesgericht noch nicht entschieden hat. Dies teilt die Berner Kantonsregierung mit. Wegen der ausstehenden Entscheide des Bundesgerichts reiche die Zeit nicht mehr, um das Abstimmungsmaterial vor dem 11. März zu drucken und zu verschicken. Mit dem Entscheid wird frühestens im Februar gerechnet. Die Regierung wird anschließend über das weitere Vorgehen entscheiden. Die Freiburger FDP will mit Nationalrat Jacques Bourgeois einen Ständeratssitz erobern. Die Kantonalpartei hat den Direktor des Schweizerischen Bauernverbandes für die Ersatzwahl am 11. März aufgestellt. Ein Freiburger Ständeratssitz ist frei, weil der Sozialdemokrat Alain Berset in den Bundesrat gewählt worden ist. Die SP will diesen Sitz mit Parteipräsident Christian Löwra verteidigen. Das Konsumentenforum hat in der Schweiz rund 1000 Personen nach deren Sorgen befragt. Am meisten ärgerten sich die Leute über die steigenden Krankenkassenprämien, zeigt die Umfrage. Auf Platz 2 findet sich das Thema Alkoholmissbrauch und Gewaltbereitschaft von Jugendlichen. Auf Rang 3 folgten aggressive und belästigende Werbemethoden. Sorgen bereiten der Bevölkerung aber auch die steigenden Energiekosten, der Service und die Preise der SBB sowie die Abgaben an die öffentliche Hand.
12.36 Uhr. Detailliertere Berichte befassen sich in den nächsten Minuten mit der FINMA-Untersuchung zur Sache KPT, mit der Absicht herauszufinden, wo und warum im Fall Hildebrand Aufsichtsorgane offensichtlich versagt haben und mit dem Konflikt zwischen Ökologie und Denkmalpflege, wenn das Altstadthaus ein Solardach bekommen soll. Und später, Ungarn steht vor dem Bankrott, aber Hilfe von außen gibt's nur unter Bedingungen. Italien hat eine so große wie zweifelhafte Kreditbank. Es ist die Mafia. Und Ägypten wählt mehrheitlich islamistische Parteien. Auch ziemlich radikale. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.021 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu 1.21.33 Franken gehandelt und der Dollar zu 95,41 Rappen. Das Wetter. Im Flachland liegt verbreitet Hochnebel mit einer Obergrenze zwischen 600 und 1000 Metern. Tagsüber löst er sich nur teilweise auf und es bleibt kühl bei 2 Grad. Sonst ist es von früh bis spät sonnig, oft sogar wolkenlos. Die Temperatur erreicht im Norden um 6 und im Süden bis 13 Grad. Am Donnerstag lockern sich die Nebelfelder im Mittelland vielerorts auf und es bleibt sonnig. Am Freitag ist es im Norden wechselnd bewölkt, vor allem im Osten fällt auch etwas Regen und Schnee. In den Alpen bleibt es zeitweise und im Süden meist sonnig. Im Norden werden 4 bis 8 Grad und im Süden etwa 11 Grad erreicht. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Es hätte eine der größten Firmenfusionen der Schweiz werden sollen. Resultiert ist am Schluss ein großer Scherbenhaufen. Im Mai 2010 hatten die beiden Krankenversicherer KPT und Sanitas angekündigt, fusionieren zu wollen. Doch umstrittene Praktiken im Verwaltungsrat der KPT haben nicht nur den Zusammenschluss der Firmen verhindert, sondern werden nun auch den Chefs zum Verhängnis. Alle damaligen Verwaltungsräte der KPT müssen zurücktreten. Das verordnet die Aufsichtsbehörde, die FINMA, Charles Lieber.
Der Präsident des Verwaltungsrates der Krankenkasse KPT, Walter Bosch, trat kurz vor Weihnachten zurück. Ein bereits seit längerer Zeit geplanter Generationenwechsel. Der Vizepräsident, Bernhard Lierti, trat mit sofortiger Wirkung am 4. Januar dieses Jahres zurück. Nicht im Zusammenhang mit den Untersuchungen der FINMA stehe dieser Rücktritt, so jeweils die Begründungen von Seiten der KPT. Wie sich heute zeigt, stehen beide Rücktritte sehr wohl im Zusammenhang mit dem Verfahren der FINMA, der Oberaufsicht über die Schweizer Krankenversicherungen. Walter Bosch und Bernhard Lierti erhalten von der FINMA ein Berufsverbot für 4 Jahre. Ebenfalls müssen beide alle ihre Einnahmen aus Beratungsmandaten für den Verwaltungsrat der KPT seit 2009 zurückbezahlen. Ungeheuerlich, unzutreffend und unakzeptabel, schreibt Walter Bosch in einer ersten Stellungnahme. Alles hatte im Mai 2010 begonnen. Erstklassig versichert, der Werbeslogan von Sanitas wollte fusionieren mit einfach gut versichert, so die Eigenwerbung der Krankenkasse KPT. Erstklassig und einfach gut hätte die Fusion vor allem für die Chefs der KPT werden sollen. Ein wundersamer Geldsegen in Millionenhöhe durften sie sich erhoffen. dank einem Aktienrückkaufprogramm, das kurz nach der Fusionsabsicht publik wurde. Der Verwaltungsrat der KPT zahlte sich selber als Lohn Aktien aus zu einem Wert von 40 Franken. Wenig später hätte ihr Unternehmen diese Aktien wieder zurückkaufen sollen, allerdings zu einem viel höheren Preis von 600 Franken. Die KPT stoppte den Geldvermehrungstrick wieder, schließlich platzte auch die Fusion mit Sanitas. Unklar war bis heute, wie es mit dem Geschäftsleiter und den anderen Mitgliedern im Verwaltungsrat weitergehen würde. Gemäß FINMA müssen auch die anderen damaligen drei Verwaltungsräte zurücktreten, per sofort. Der Geschäftsleiter der KPT kommt ungeschoren davon. Die FINMA setzt mit ihrem heutigen Entscheid auch eine externe Vertrauensperson ein, die einen neuen Verwaltungsrat zusammenstellen muss. Nicht in Frage stellt die FINMA das tägliche Geschäft der Krankenkasse KPT. Alle Ansprüche der Versicherten seien gesichert, das Unternehmen solide finanziert. Bis alles wieder einfach gut ist bei der KPT, wird es aber noch eine Weile dauern.
Charles Lieber, der Entscheid der FINMA kann noch ans Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden. Nationalbankchef Hildebrand ist zurückgetreten, aber noch immer gibt es offene Fragen, vor allem, wo haben die bankinterne und die politische Aufsicht versagt und warum hat niemand die umstrittene Dollartransaktion verhindert? Parlamentarierinnen und Parlamentarier wollen sich jetzt der Sache annehmen und die Ereignisse genau aufarbeiten. Elmar Plotzer.
CVP-Politiker Paul Niederberger, der Präsident der GPK, der Geschäftsprüfungskommission des Ständerates, will jetzt genau wissen, was alles passiert ist.
Auch wenn es vielleicht ein unangenehmes Thema ist, aber das ist wichtig, dass man eben da wirklich Transparenz erhält und dann klarlegen kann, wie die Sache gelaufen ist.
Gerne möchte er deshalb die GPK des Ständerates an die Arbeit schicken. Ohnehin will die Sozialdemokratin Jacqueline Fehr an der nächsten Sitzung der nationalrätlichen GPK den Antrag stellen, dass sich die Kommission mit der Hildebrand-Affäre befasst, wie sie einen Artikel des Blick am Abend bestätigt. Anders als die SVP, die eine parlamentarische Untersuchungskommission, eine PUK, einsetzen möchte, findet Jacqueline Fehr, dass die GPK das bessere Instrument sei.
Die Idee einer PUK wird zu einem langen Gestürm im Parlament führen, während die GPK bereits Ende Januar mit der Arbeit beginnen kann. Das erhöht auch die Chance für die Nationalbank, wieder sich ihrer Arbeit widmen zu können und sich nicht in diesem politischen Sperrfeuer behaupten zu müssen.
Und Georg Müller, der emeritierte Staatsrechtsprofessor, ergänzt, dass eine GPK ohnehin genau den gleichen Fragen nachgehen würde wie eine PUK.
Der Gegenstand der Untersuchung ist bei der Geschäftsprüfungskommission und bei einer PUK der gleiche.
Es gäbe in der Tat vieles unter die Lupe zu nehmen. GPK-Präsident Niederberger möchte gerne wissen, was Philipp Hildebrand wirklich von der Dollartransaktion gewusst hat. Hildebrand hatte stets betont, seine Frau habe die Transaktion ohne sein Wissen getätigt. Aber eine am Montag veröffentlichte E-Mail eines Bankberaters wirft die Frage auf, ob nicht doch auch Hildebrand selbst in die Sache involviert war. Paul Niederberger möchte auch abklären, ob der Bankrat bei der Kontrolle versagt hat, und dem Bundesrat möchte er ein paar kritische Fragen stellen.
Ja, stellt sich die Frage, war der Bundesrat eben vollumfänglich informiert über die ganze Angelegenheit oder wurde eben diese Beurteilung dann schlussendlich aufgrund von lückenhaften Revisionsberichten vorgenommen? Offensichtlich muss man davon ausgehen, dass so der Fall war.
Bevor die GPK loslegen kann, muss juristisch abgeklärt werden, was die GPK genau untersuchen dürfte. Auch wenn der Politiker gerne möglichst viel untersuchen will, so sind die Möglichkeiten, die Nationalbank und den Bankrat unter die Lupe zu nehmen, doch begrenzt, wie der emeritierte Staatsrechtsprofessor René Rinoff erklärt.
Er kann sich informieren lassen, wie das geschehen ist oder was geschehen ist, und er kann daraus Schlüsse ziehen, allenfalls für Verbesserungen auf dem Rechtsweg. Das ist möglich, aber eine eigentliche Untersuchung kann auch eine Geschäftsprüfungskommission gegenüber der Nationalbank nicht einleiten.
Doch genau der erwähnte Punkt, welche Konsequenzen und Lehren zu ziehen sind, damit sich eine solche Geschichte möglichst nicht wiederholt, der ist für viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier sehr wichtig.
Was ist wichtiger? ein schönes altes Haus im Originalzustand lassen oder erneuerbare Energien fördern? Die Frage stellt sich dann, wenn ein Hausbesitzer auf sein denkmalgeschütztes Haus eine Solaranlage bauen will. Der Kanton Bern setzt in diesem Dilemma auf die Energie. Schon bald sollen auch auf geschützten Bauten Solaranlagen montiert werden dürfen, ohne Baubewilligung. Toni Koller.
In der Stadt Bern zum Beispiel ist ein Viertel sämtlicher Bauten als erhaltenswert klassiert. Wer in einem älteren Wohnquartier ein solches Haus besitzt und Solarzellen aufs Dach setzen will, kriegt es heute unweigerlich mit der Denkmalpflege zu tun. Denn diese hat eine gewichtige Stimme im Baubewilligungsverfahren. Eine Bewilligung ist für solche Vorhaben aber bald nicht mehr nötig. Dies auch auf Initiative von Bildungsdirektor Bernhard Pulver, dem Schirmherrn der kantonalen Denkmalpflege.
Die Denkmalpflege ist in den letzten Jahren stark in der Kritik gewesen, immer wieder als Verhinderer von Solaranlagen, was zum Teil einfach nicht richtig war. Aber die Denkmalpflege möchte nicht mehr dauernd Buhmann sein. Also wir wollen eigentlich bei der Denkmalpflege in Zukunft weniger mitreden bei Installationen von Solaranlagen auf Dächern.
Die Bewilligungspflicht für Solaranlagen auf gewöhnlichen Häusern hat Bern als erster Kanton schon 1994 abgeschafft. Jetzt steht die Liberalisierung also auch für geschützte Bauten vor der Tür. Die Lockerung übertrifft jene in anderen Kantonen. Darüber ist die Solarindustrie, David Stickelberger vom Branchenverband Swiss Solar, des Lobes voll.
Bern leistet hier wie schon 1994 Pionierarbeit. Jetzt geht man einfach einen Schritt weiter in der richtigen Richtung und bezieht weitere Gebäudekategorien in diese Bewilligungsfreiheit ein.
Bauen ohne Bewilligung, das heißt aber nicht, dass jeder auf sein Haus schrauben darf, was er will. Die Regierung bereitet derzeit verbindliche Richtlinien vor, architektonisch-ästhetische Normen, an die sich Sonnenenergieanlagen auf allen Gebäudetypen zu halten haben. Nur deshalb akzeptiert auch Hermann Häberli vom gestrengen Berner Heimatschutz die neue Praxis.
Für uns ist es wichtig, dass Richtlinien eingehalten werden müssen. Und wenn die Richtlinien nicht eingehalten werden, dann kommt es dann zu einem Verfahren, das die Fachleute auf den Plan ruft.
Für die Richtlinien, die die Regierung im Sommer in Kraft setzen will, fordert der Heimatschutz zwar noch Verschärfungen. So sollten Photovoltaikzellen
vor allem liegende Flächen sein, oben oder unter positioniert und nicht in der Mitte und schon gar kein Quadrat oder zwei stehende Rechtecke. Das macht das Ganze sehr unruhig.
Details mögen noch umstritten sein, aber Bern vollzieht einen Systemwechsel. Wo bisher im Baubewilligungsverfahren die Denkmalpflege mitredete, kann sie missratene Solaranlagen nun bestenfalls noch im Nachhinein anfechten. Und dies eben auch bei schützenswerten Bauten. Droht hier nicht ein kulturelles Erbe, die noch vorhandene Schönheit mancher Bauten, dem Solarboom zum Opfer zu fallen? Regierungsrat Bernhard Pulver.
Wir wollen die Energiewende schaffen. Vielleicht werden wir in 10, 15 Jahren sagen müssen, es hat einige Fälle gegeben, die uns ein bisschen reuen, aber die sind ja nicht unumkehrbar. Ein Dach wird alle 30, 40, 50 Jahre auch wieder einmal saniert. Und da ist vielleicht auch ein Grund, wieso man sagen kann, für diese Dächer kann man etwas liberaler sein.
Bewilligungspflichtig bleiben Solaranlagen nur bei den wenigen streng geschützten Baudenkmälern sowie in geschützten Ortsbildern. Und gar nicht von der Reform betroffen ist die Berner Altstadt. Im UNESCO-Weltkulturgut sind Solardächer trotz Energiewende weiterhin tabu.
Schon im alten Rom waren viele kleine Händler in der Hand von Geldausleihern. Im heutigen Italien hat das Kreditgeschäft mit überrissenen Zinsen, also Wucher, gigantische Dimensionen angenommen. Der italienische Händlerverband sagt in seiner neuesten Studie sogar, die italienischen Mafien seien dank des Wuchergeschäfts zur größten Bank des Landes aufgestiegen. Genauer, die organisierte Kriminalität gewähre den KMU mehr Kredite als die Banken. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Wegen der Krise und verschärfter internationaler Bestimmungen sind die italienischen Banken sehr streng geworden bei der Kreditvergabe. Besonders betroffen davon sind die kleinen und mittelgroßen Firmen und Händler. Sie beklagen seit geraumer Zeit, von den Banken kaum mehr Kredite zu bekommen. Die Banken wiederum erklären, wegen der Krise würden viele Unternehmen die strengeren Vorschriften und Bonitätsprüfungen nicht mehr bestehen und deshalb keine Kredite mehr bekommen. Eine vertrackte Situation. In ihrer Not weichen immer mehr italienische Händler auf dubiose Geldverleiher aus, die mit Flugblättern unter den Scheibenwischern Werbung für ihr Geschäft machen. Häufig verstecken sich hinter diesen Geldverleihern Wucherer, die direkt mit den Mafien verbunden sind. Der italienische Händlerverband gibt das Geschäftsvolumen der mafiösen Verleiher mit 64 Milliarden Euro an, alleine im vergangenen Jahr. Damit leihe die Mafia AG den Händlern mehr Geld als alle italienischen Banken zusammen. Wer sich aber in die Hände dieser Geldverleiher begibt, kommt selten mit heiler Haut davon. Erhalten die Händler die erste Kredittranche beim Wucherer häufig zu einem gar tieferen Zins als bei der Bank, explodiert er in aller Regel auf 50 und mehr Prozent, wenn die Händler den Kredit nicht zurückbezahlen können. Und das geschieht häufig. Im vergangenen Jahr, so die italienische Finanzpolizei, schlossen in ganz Italien 190.000 Kleinhändler ihr Geschäft, weil sie verschuldet waren, häufig bei Wucherern. Hat der Wucherer einen Unternehmer in die Pleite getrieben, wird das Geschäft nicht immer geschlossen. Häufig übernimmt ein Mafioso das Unternehmen. Es ist ideal, um Geld zu waschen oder beispielsweise bei Bars, um minderwertigen Kaffee zu normalen Preisen loszuwerden. Anti-Mafia-Organisationen berichten zudem, dass über den Umweg über die Wucherer fast alle Gemüse- und Früchte-Transportunternehmen in der Region um Neapel in die Hände der Camorra gefallen sind. Mozzarella, Tomaten und andere Landwirtschaftsprodukte, die später bei uns im Norden in den Verkaufsregalen landen, legen so einen Teil ihres Transports in Mafia-Lastwagen zurück.
Auch Ungarn landet auf der Liste der europäischen Schuldenstaaten. Nach Ansicht von Experten ist Ungarn kurz vor dem Staatsbankrott und braucht die Unterstützung der internationalen Organisationen. Heute beginnen in Washington die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds. Doch IWF und EU wollen Ungarn nicht einfach so Kredite geben, sondern üben Druck auf die nationalkonservative Regierung von Viktor Orban aus. Mark Lehmann zur Finanzkrise in Ungarn.
Eine Podiumsdiskussion zur wirtschaftlichen Lage Ungarns in der Aula einer Budapester Universität. Vier renommierte Ökonominnen und Ökonomen geben ihre Prognosen fürs neue Wirtschaftsjahr ab. Die Prognosen sind düster. Ungarn geht es schlecht. Das Defizit des vergangenen Jahres war mehr als doppelt so hoch wie ursprünglich vorgesehen. Die ungarische Währung büßte seit Sommer einen Fünftel ihres Werts ein. Die Wirtschaft schrumpft. Podiumsteilnehmerin Eva Palotz geht von einem Rückgang von 1,5% in diesem Jahr aus. Die unorthodoxe Wirtschaftspolitik der Orban-Regierung sei gescheitert.
The economic policy of the Hungarian government is called unorthodox because it started to introduce new means economic policy measures.
Unorthodox nenne man die Politik deshalb, weil sie entgegen der Lehrbuchmeinung Produktion und Handel steuerlich belastet und die Einkommen entlastet, was aber nicht den erhofften Konsumschub ausgelöst und deshalb auch nicht die erhofften Einnahmen für die Staatskasse gebracht hat. Ungarn braucht aber Geld, dringend, rund 15 Milliarden Euro allein in diesem Jahr, um Schulden zurückzuzahlen. Geld, das Ungarn nicht hat und das es sich auf den Finanzmärkten auch nicht besorgen kann, weil die Finanzmärkte Ungarn nicht mehr vertrauen. Alle wichtigen Ratingagenturen haben das Land in den letzten Wochen auf Ramsch-Status hinuntergestuft. Auf neuen Staatsanleihen muss Ungarn sagenhafte 10% Zins zahlen. Bleibt nur die Hoffnung auf die internationalen Organisationen. Mit Krediten sollen sie Ungarn aus der Patsche helfen. Nach langem Zögern hat sich die Regierung Orban bereit erklärt, wieder mit dem IWF zu verhandeln. Ganz zur Freude von Eva Palotz.
I'm happy that the government returned to the IMF because I think that the break with the IMF was a huge mistake.
Der Abbruch der Beziehungen vor anderthalb Jahren sei ein schwerer Fehler gewesen. Nach der Machtübernahme hat Premier Orban den IWF, den Ungarn schon 2008 mit einem Milliardenkredit vor der Pleite bewahrt hat, regelrecht aus dem Land gejagt. Der neue Regierungschef habe sich nicht in seine Wirtschaftspolitik dreinreden lassen wollen, sagt der Ökonom Sándor Richter.
Die neue Regierung wusste, dass die unkonventionelle Wirtschaftspolitik wird dem IWF sicher nicht gefallen. Es schien einfacher zu sein, sie wegzuschicken und propagandistisch schön präsentieren der ungarischen Bevölkerung, dass wir sind so gut, wir brauchen die IWF nicht mehr und wir schicken sie weg.
Aber ohne internationale Hilfe scheint es halt doch nicht zu gehen. Deshalb die Rückkehr an den Verhandlungstisch. Ungarn will 10 bis 20 Milliarden Euro Kredit. IWF und EU sind aber nicht einfach so bereit, auf die Wünsche aus Budapest bedingungslos einzugehen. Sie verlangen noch striktere Sparmaßnahmen und vor allem, dass die Notenbank unabhängig bleibt und das neue Nationalbankgesetz entsprechend revidiert wird. Nach anfänglich sturer Haltung hat die Regierung in den letzten Tagen Einlenken signalisiert. Denn
was man braucht von ungarischer Seite, ist ein Versicherungsnetz,
sagt Finanzstaatssekretär Zoltán Csefalvay. Unter dem Schuldendruck könnte Ungarn also sogar bereit sein, Gesetze zu ändern, die bis vor kurzem noch als unantastbar galten.
In Ägypten ist heute letzter Wahltag für die große Parlamentskammer. Auch wenn die offiziellen Wahlresultate frühestens Ende Woche veröffentlicht werden, ist klar, islamistische Parteien werden 2/3 der Sitze besetzen. Für großes Unbehagen sorgt dabei in liberalen Kreisen der Erfolg der Salafisten. Sie sind zwar nicht so stark wie die Muslimbrüder, aber sie wollen die Scharia, das islamische Recht, viel strenger auslegen als diese. Was heißt das? Was wollen diese Salafisten? Matthias Kündig hat in Kairo den Sprecher der größten Salafistenpartei getroffen.
Der Bart von Mohammed Nur ist gestutzt, seine Antworten allglatt. Er träume von einem sauberen Ägypten, wo alle frei und respektvoll zusammenlebten.
I believe and I dream for clean Egypt. And anyone can think and has a freedom, how he thinks, and everyone respects other one.
Was diese Freiheit umfasst und für wen sie gelten soll, das mag der Sprecher von An-Nur nicht präzisieren. Die Frage, warum in der Führung der An-Nur-Partei keine Frauen vertreten sind, bringt den Parteisprecher kurz aus der Fassung.
You, this culture issues, you know, this not problem for nur party only. To give me one party has a leader for him. Not liberal, not Islamic.
Selbst bei den Liberalen gäbe es keine Parteiführerin. Eine Frau an der Parteispitze würde von den Ägyptern nie akzeptiert. Frauen gehörten in den sozialen Bereich, sagt der Salafistensprecher. Schließlich bemüht er gar das Klischee von der starken Ägypterin, die zu Hause über den Mann herrscht.
Here in Egypt, a woman is very strong. We have to ask for man rights in Egypt.
Aussagen von Salafisten-Scheichs, die zum Beispiel eine strikte Geschlechtertrennung fordern, den Ausschluss von Frauen und Christen vom Präsidentenamt oder die Einführung von Moral- und Sittenwächtern, kommentiert er nicht. Das seien keine relevanten Stimmen. Sie seien eben nicht straff organisiert wie die Muslimbrüder, sondern eine Bewegung mit vielen Strömungen, mit unterschiedlichen Vorstellungen.
The people, this is not in our important circle. When you speak about Salafi movement, you have to understand this is not one group like Muslim Brotherhood and has structure completely.
Die Berichterstattung in den Medien sei nicht objektiv, beklagt sich der Parteisprecher. So hätten sie beispielsweise nichts gegen den Tourismus. Jedermann sei als Gast willkommen. Allerdings müssten Touristen die lokalen Traditionen respektieren, schränkt Mohammed Nur ein. Zudem könne in den eigenen vier Wänden ja jeder machen, was er wolle. Im Islam gelte schließlich eine klare Trennung von öffentlicher und privater Sphäre.
I can't ask you what you do in private your rooms or your house. Can't klack, klack, klack in their door, what you eat, what you drink, this is forbidden in Islam law.
Befürwortet seine Partei ein Bikini- und Alkoholverbot. Mohammed Nur weicht aus, gibt aber offenherzig zu. Sage er ja, gebe es im Westen einen Aufschrei. Sage er nein, bekomme er Probleme mit den eigenen Anhängern.
If you go to answer him, it's not good to drink alcohol. It's like, oh, wie, they will make la 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 la. If you go, no problem with alcohol, you will have problem with your people here in Egypt.
Zudem sei der Alkohol nicht das Hauptproblem Ägyptens, solange nicht alle Zugang haben zu sauberem Trinkwasser.
I don't think about alcohol, who drink or not. This is not my problem now. My problem now to offer a clean water for 80 million people.
Verbesserungen im Wohnungsbau, Bildung und Gesundheit, das sind die langfristigen Ziele der Nur-Partei. Konkrete Pläne existieren dazu noch nicht. Dazu fehlten ihnen die nötigen Informationen und Zahlen, entschuldigt Mohammed Nur.
And we have study more the situation, because we have no information.
Kurzfristig müsse die Inflation gestoppt werden. Deshalb sollen junge Salafisten schon bald Lebensmittel direkt bei Produzenten kaufen und quasi zum Selbstkostenpreis in speziellen Nurmärkten günstig anbieten. So werde der gierige Zwischenhandel ausgeschaltet. Inshallah.
Matthias Gündig. Mit Blick auf die Menschenrechte ist heute ein bedenkliches Jubiläum auf der Agenda. 10 Jahre Militärgefängnis Guantanamo. 10 Jahre Guantanamo ist gleich Stoff fürs Tagesgespräch. Nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Angelique Welchli.
Die Finanzmarktaufsicht hat 2 ehemaligen Verwaltungsräten der KPT-Versicherungen ein Berufsverbot in der Finanzbranche auferlegt. Es gilt für 4 Jahre. Außerdem fordert die FINMA den Rücktritt des gesamten KPT-Verwaltungsrats. Die Strafen stehen im Zusammenhang mit Aktiengeschäften im Zuge der geplanten Fusion mit der Konkurrentin Sanitas. Tankstellenjobs auf Autobahnraststätten und an Hauptstraßen sollen rund um die Uhr geöffnet haben dürfen. Dieser Meinung ist der Bundesrat und unterstützt damit die Liberalisierung der Öffnungszeiten, über welche das Parlament demnächst entscheiden muss. Im Kanton Bern kann das Volk noch nicht wie vorgesehen am 11. März neu über die Motorfahrzeugsteuern abstimmen. Der Grund sind 2 Beschwerden der SVP, über die das Bundesgericht noch nicht entschieden hat.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.